Herzlich willkommen zum nächsten Adaptive Agency Dialog. Das ist der Podcast für die Agenturbranche und ich habe heute die zwei geschäftsführenden Gesellschafter der BOW E-Com Agentur aus München, Philipp und Kevin, zu Gast. Der Titel der heutigen Folge lautet: Wie ein E-Commerce-Agentur ihre Leistungserbringung automatisiert und in Richtung 2030 vom Dienstleister zum teilautonomen Produkt umbaut. Spannender Titel. Bevor wir da reinsteigen, stellt euch gerne einmal vor. Vielleicht Philipp, fängst du an und dann Kevin.
Genau, vielen Dank, Arne. Mein Name ist Philipp Hatlapa. Ich bin einer der Geschäftsführer der BOW und 2017 gegründet, die Bayerischen Online-Werke als E-Commerce-Agentur, wo wir uns dann aber jetzt über die Jahre einfach weiterentwickelt haben, und damit würde ich dann auch mit Wort an Kevin abgeben.
Oh, also ich bin zweiter Geschäftsführer der BOW, als CTO mehr oder minder tätig, noch gar nicht so lange Teil der BOW, eigentlich erst seit Mitte letzten Jahres mehr oder minder. Wo der Einstieg erfolgt ist, 25 Jahre alt, und mein Schwerpunkt liegt halt in der KI-Betreuung, Entwicklung, Beratung, Plattformoptimierung etc. Also dieses Komplettkonstrukt, was wir natürlich auch abbilden.
Okay, wow, da habt ihr schon mal eine gute Vorlage gegeben. Also der Titel geht so ein bisschen hin, Leistungserbringung, 2030 war dann Stichwort. Wenn wir jetzt also mal ganz weit nach vorne blicken, wenn jetzt ein üblicher, meinetwegen Dienstag in der Woche, wie sieht da ein normaler Agenturalltag in 2030 aus? Was läuft da schon, ohne dass man irgendwie noch eine Hand anlegen muss? Und was, das ist vielleicht ganz spannend, was geht davon jetzt heute vielleicht auch sogar schon?
Magst du was sagen dazu, Philipp?
Fang an.
Ja, okay, also dann einfach was. Wenn man nämlich die Frage so hört, was geht denn heute eigentlich schon? Ich bin der Meinung, in sehr vielen Fällen sind Unternehmen noch bei weitem nicht in der Lage, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die tatsächlich heute schon vorhanden sind. Also mit den neuesten, also viele Unternehmen arbeiten halt mit irgendwelchen KI-Modellen, die kommen langsam in diese Richtung. Meistens ist ChatGPT, vielleicht ist es mal so Claude oder Anthropic. Vielleicht trauen sich sogar manche an die chinesischen Modelle, die ein bisschen kostengünstiger sind in den letzten Preissteigerungen, auch von GitHub Copilot und Co. Aber viele kratzen halt wirklich nur in der Oberfläche, verwenden Begriffe wie Agents, und was dann tatsächlich ein LLM macht und kann, ist halt viel vielfältiger, wenn es darum geht, halt Daten zu verarbeiten, wenn es darum geht, Sachen zu orchestrieren, eben wirklich die Arbeit von jemandem abzunehmen. Und im Kontext dessen, was eigentlich heute schon möglich ist, wir haben nämlich auch sowas, was im Endeffekt Sachen orchestriert, das heißt bei uns Mythos, der die ganze Zeit nur im Hintergrund rumschwebt und beispielsweise sich gerade um unsere Deployments kümmert und für uns programmiert, natürlich in einem bestimmten Muster, in einem bestimmten System abgegrenzt. Da gibt es ja auch verschiedene Algorithmen bzw. Optimierungsmethoden, beispielsweise ein Modell hat, unsere Tickets zu refinen. Von dem Ticket Refinement wird das dann beispielsweise in einem Human in the Loop weitergegeben in die direkte Entwicklung. Dann wird es umgesetzt. Wir haben eine Qualitätsreview, das wird dann in GitHub beispielsweise gepusht. Und da passieren ganz viele verschiedene Prozesse. Aber so können wir im Endeffekt schon heute arbeiten. Deswegen halt die Frage, wie es denn 2030 sein soll. Wahrscheinlich wird man seinen Arbeitstag dann so starten, dass man seine E-Mail-Agenda durchguckt. Da hat man dann vielleicht ein Summary mit den Sachen, die noch gemacht werden müssen. Man klickt einfach Approve oder Deny, wenn nicht schon 90% der Arbeit im Endeffekt von einem Agenten umgesetzt worden sind. Und da denke ich, vor allem, wenn man sich die Entwicklung der letzten 5 Jahre anguckt, ich glaube, OpenAI, das GPT 2.0 oder 3.0 Modell kam ja 2020, 2021 raus. Da sind jetzt schon 5 Jahre. Und seitdem haben wir in meinen Augen so einen unfassbaren Sprung gemacht, dass man sich schwer vorstellen kann, was in den nächsten 5 Jahren dahingehend passieren wird. Von wie weit wir dann schon sind.
Genau, das ist die Frage, war natürlich provokativ gemeint. Irgendwie 2030 ist für mich auch ein unfassbarer Zeitraum, gerade wenn man jetzt versucht zurückzublicken. Also was jetzt in den letzten Jahren und oder Monaten zum Teil ja wirklich oder sogar Wochen passiert, ist das der totale Wahnsinn. Philipp, kannst du da noch, magst du noch irgendwie ergänzen? Also gibt es so eine Art Zielvision, die euch jetzt vielleicht auch schwerfällt, noch zu beschreiben oder benennen? Oder wie konkret seid ihr da schon, wenn ihr so weit auch in die Zukunft gedanklich blickt?
Ja, also unsere Vision ist es natürlich, unsere Infrastruktur weiterzuentwickeln, die zeitnah auch natürlich immer intelligenter werdend. oder intelligenter werden zu lassen. Und dementsprechend ist natürlich unser Ziel, da IT-Abteilungen zu unterstützen, Agenturen, Infrastrukturen, die es benötigen. Das ist natürlich immer sehr fallspezifisch. Das muss man vielleicht auch sagen. Also ist natürlich nicht vielleicht die eierlegende Wollmilchsau, wie sich's dann eben vielleicht in vielen Ohren anhört, sondern wir können Fälle abdecken, oder sehr bestimmte Fälle eben hauptsächlich, würde ich mal sagen, getrieben eben von Individualentwicklung und E-Commerce-Entwicklung. Genau, und da eben dann eben dementsprechend das Ganze auf ein ganz anderes Level heben, weil was Kevin und ich so ein bisschen mitbekommen vielleicht, wir haben ja auch Kollegen, die größere Agenturen haben, also wir sind da ja so das kleine Schnellboot und die sind dann mehr so die großen Dampfer und die haben natürlich das Thema, sie steigen jetzt in KI ein, also ich kann mich erinnern, erst vor vielleicht ein paar Wochen ist eine recht große Agentur, die sich damit sehr, sehr intensiv auseinandersetzt, jedoch halt immer als Insellösung. Das heißt, du gibst deinen Mitarbeitern Claude Code an die Hand oder du gibst deinen Mitarbeitern N8N an die Hand und sagst, ja, dann macht mal und optimiert dann eure Prozesse. Hier haben wir schon mal ein Beispiel-Workflow, der aber nicht unbedingt dann vielleicht eben dann auch für jeden funktioniert oder was nicht jeder versteht. Also jetzt wird im Endeffekt wird angefangen, dass man die Leute versucht abzuholen. Wir glauben aber, dass das halt im Endeffekt schon jetzt viel zu spät ist. Also der Punkt hätte schon viel früher passieren müssen. Und deswegen sind wir, glaube ich, schon an dem Punkt, wo wir sagen, wir denken halt einfach strukturseitiger. Das heißt, wir erfassen halt die Thematik, dass wir sagen, okay, wir haben im Endeffekt eine Infrastruktur, wo verschiedene Prozesse einfach schon, die du eigentlich im Projekt hast, stattfinden und die du dann als Mensch im Endeffekt dann nochmal selber kontrollieren kannst, die Qualitätssicherung machen kannst, Feinstoptimierungen vielleicht nochmal selber durchführst, aber dann eigentlich an einem Punkt bist, wo du dich auch mehr fokussieren kannst auf den Kunden beraten, den Kunden wirklich strategisch auch weiterzubringen. Ich glaube, das bleibt bei vielen Agenturen so ein bisschen auf der Strecke liegen, dass man da ja auch als Fachmann sehr gut oft strategisch beraten kann, weil man die Fallstricke im Technischen oder auch im Online-Marketing oder kennt. Genau, und ich glaube auch, das sind die Rollen zunehmend, die wir alle einnehmen werden.
Mhm. Auch unter der Prämisse, wenn ich noch was hinzufügen kann, Sachen so zu unifyen, weil Insellösungen an sich stellen wahrscheinlich ein Problem dar. Jeder kann irgendwas abonnieren, jeder kann halt sich irgendein Tool kaufen, wie Philipp meinte mit Claude Code, wie wir das auch mitbekommen haben. Aber ein Tool selbst ist eigentlich das Problem. Das Ding ist, wenn man so viele Tools hat, dass diese halt wirklich alle eine eigene Rolle spielen. Das ist halt auch unser Ziel in der Zukunft, dass wir unsere Tools an den Mann bringen, die immer eine verschiedene Intention haben, beispielsweise ein Marketing-Tool, irgendwas anderes in der Art, aber dass diese Tools auch miteinander kommunizieren können. Also heißt, von dieser reinen SaaS-Lösung, dass wir auf eine Plattformlösung kommen, also PaaS, und unser langfristiges Ziel ist halt dahingehend, ein IaaS, also Infrastructure as a Service, anzubieten, um tatsächlich Digitalagenturen im Endeffekt diesen gesamtumfänglich deren Infrastruktur zu deployen innerhalb eines Tools, aber mit all unseren Lösungen.
Das ist schon recht komplex, um uns dem Ganzen so ein bisschen schrittweise zu nähern. Auch da, ich glaube, die Praxis ist am Ende sehr weit gefächert irgendwie. Es gibt die einen, ihr habt das gerade so ein bisschen angedeutet, die machen Gehversuche mit ChatGPT, gönnen vielleicht den Mitarbeitern eine Premium-Lizenz und sagen, und ab übermorgen seid ihr effizienter, schneller, spart Kosten, was auch immer. Das, was ihr jetzt skizziert, ist, glaube ich, dann schon Advanced Level irgendwie mit Infrastructure und irgendwie so ein Abstraktionsebenen, Prozesse, die mehr oder weniger teilautonom laufen und so weiter und so fort. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so ein bisschen konkret. Was ist denn vielleicht mal irgendwie so ein Beispiel, was jetzt auch vor vielleicht auch relativ kurzer Zeit noch irgendwie Stunden gedauert hat, was aber jetzt schon auch in dem Setup irgendwie euch deutlich leichter von der Hand geht? Irgendwie sprachst du von Human in the Loop. Also mach's nochmal an so einem Beispiel vielleicht fest.
Also am einfachsten, ich fallen mir so zwei Sachen ein, weil letztes Jahr bei dem World Developer Congress, da gab es ein Unternehmen, was sich oder was immer wieder die Zeiten, wie lange es gedauert hat, eigentlich bei GitHub Packages zu bilden, um irgendwas zu releasen, dann die eine Software dafür entwickelt, die diese Zeit reduzieren sollte. Und das waren x Stunden pro Mitarbeiter pro Jahr. Und bei uns ist es eigentlich so, weil wir mit einer Vielzahl eben von Kunden arbeiten, uns auch ums Hosting kümmern und eben auch unsere eigenen SaaS-Applikationen ja wie gesagt vertreiben, wie lange es dann immer dauert, einen Server aufzusetzen in einer Custom-Konfiguration, beispielsweise jetzt in Shopware. Du hast dein Shopware-Setup, das soll auf einen extra Server sein, im Docker, mit einer Elasticsearch angebunden und. Und das ist jetzt bei uns im Endeffekt, müssen wir 4 Knöpfe drücken, wir können auf Play klicken und man kann sich einen Kaffee holen und was anderes machen. Und der macht das einfach im Hintergrund halt genauso, wie wir es brauchen. Es hört sich halt immer noch sehr trivial an, aber wenn auch mal dann passiert, kann das unser Agent intern halt recht schnell debuggen, beziehungsweise wenn wir halt auch ein Plugin entwickeln wollen innerhalb unserer Restriktion mit unserer Knowledge-Basis, was wir über die, was wir eigentlich über das letzte Jahr aufgebaut haben, also so entwickeln wir uns ja weiter. Philipp hat ja auch gemeint, unser System soll immer schlauer werden. Das funktioniert so bei uns. Wir können im Endeffekt einen Plan definieren. Es wird Play gedrückt und wir haben 2 Stunden später eigentlich dann ein Plugin, was zu 90% fertig ist, wo man nur noch ein bisschen feintunen muss. Weil jetzt halt auch bei Ticket Refinement oder ähnlichem.
Und da mal so eine Verständnisfrage. Also wenn wir jetzt noch zu einen Schritt zurück an dieses Spannungsfeld oder an dieses diese Spanne zwischen dem Einstieg und dem, was du jetzt zuletzt beschrieben hast, irgendwie schauen. Ihr werdet ja mutmaßlich auch nicht direkt dahin gesprungen sein. Also ihr werdet ja auch nicht diese ersten quasi Schritte übersprungen haben und direkt zu dem, was du jetzt beschreibst, gesprungen sein. Das heißt, ihr habt dann auch wahrscheinlich aber diese Anfänge irgendwie durchgemacht und wie lange liegen die irgendwie zurück? Also wie viel Zeit geht da jetzt schon rein quasi in diese Entwicklung, dass ihr dieses Level irgendwie erreicht habt?
Du meinst jetzt, dass wir technisch das Level erreicht haben, weil natürlich fängt es so an, dass du irgendwann angefangen hast, halt eine KI auszuprobieren und sicher dann auch, ne, wie halt bei einem Mitarbeiter, der sich damit ja auch das erste Mal dann vielleicht beschäftigt. Aber die Frage ist immer, wie man das Ganze weiterdenkt, glaube ich. Und du kannst es natürlich hernehmen und kannst sagen, okay, ich benutze das halt so, wie ich es bekomme, oder ich mache daraus etwas. Und das ist, glaube ich, genau jetzt so aktuell vielleicht auch der aktuelle Punkt am Markt, wo genau das die Frage ist. Nehme ich das, wie es ist, oder mache ich daraus etwas und mache daraus etwas, das für mich vielleicht besser passt oder für meine globalen Prozesse besser passt. Und das ist, glaube ich, so da die Differenz. Und sowas zu entwickeln, glaube ich, Kevin, du besitzt jetzt, glaube ich, schon gut 1,5 Jahre an dem Thema, ja.
Es ist ja ein fortlaufender Prozess. Wahrscheinlich die ersten Schritte hat jeder irgendwo mal mit der KI gemacht, halt in der IDE, also heißt im VS Code oder ähnliches. Und damit aggregiert sich das, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Weil in den meisten Fällen kriegt man halt ein Tool an die Hand und man erwartet halt einen schnellen Output, weil Menschen sind ja auch irgendwo faul in einem gewissen Grad. Man promptet was rein und sieht, man hat sich halt Zeit erspart. Aber wenn man ein System nicht versteht oder nicht weiß, wie man es genau nutzen muss, ist halt auch der Output entsprechend, nicht wahr? Und wenn man sich beispielsweise damit auseinandersetzt, dann weiß man, dass man auch so ein Cloud Code im Endeffekt durch verschiedene Prompt-Files und durch verschiedene Agenten-Settings so feintunen kann, dass er halt genau die spezifischen Probleme lösen kann, die er eigentlich lösen muss. Und das differenziert, denke ich, auch diese allgemeinen Unternehmen, die den Mitarbeitern halt diesen Max-Plan einfach geben, oder halt Unternehmen, die wirklich eine gescheite Schulung machen und den Mitarbeitern zeigen, wie man so ein Tool tatsächlich nutzt und es eben nicht nur in die Hand geben.
Da mal eine Folgefrage, die sich bei mir anschließt, also aus Gesprächen jetzt gerade im Agenturumfeld, nehme ich häufiger wahr, dass es irgendwo so Keimzellen gibt im positiven Sinne. Da sind einzelne Mitarbeitende, die haben eine gewisse Affinität, die werden vielleicht unterstützt, denen stellt man diese Systeme und Accounts entsprechend zur Verfügung und dann machen die Dinge. Die größte Herausforderung, die ich dabei wahrnehme, ist es dann von diesen einzelnen Mitarbeitern oder auch einer kleinen Gruppe, je nachdem wie groß die Agentur ist, es sozusagen auf Dritte dann zu übertragen. Also wie schafft man es, das aus diesem Nukleus, wo sich das entwickelt, auch irgendwie auf Dritte zu übertragen, die nicht ganz so mit einer Passion dabei sind, die schon verstehen, es ist wichtig und man muss das auch, aber die jetzt nicht weiß ich nicht, am Wochenende sich hinsetzen und irgendwelche Dinge weiter basteln. Jetzt ist bei euch die Situation ein bisschen anders. Ihr seid beide aus der Geschäftsleitung, seid mit den Themen irgendwie vertraut, aber wie geht der Rest der Mannschaft um und was habt ihr für Erfahrungen gemacht, das ist irgendwie in die Breite aufzutragen?
So, ich finde das eine echt spannende Frage, weil dieser gleichen Hürde stehen wir halt auch in gewisser Art und Weise gegenüber. Also erstmal die Mitarbeiter zu bewegen von beispielsweise also einen Code-Editor zu switchen, wie sie halt, den sie halt die letzten 10 Jahre oder so benutzt haben, es ist ja identisch damit, die Art und Weise zu switchen, wie sie arbeiten, weil man muss ja so sagen, bei uns in der Branche, wenn wir was entwickeln und das über einen Agenten machen und mit einem LLM halt zusammenarbeiten, ist das halt so, als ob man irgendjemanden wahrscheinlich eine Schreibmaschine wegnimmt und der dann auf eine digitale Tastatur switchen soll. Also es ist ja ein fundamentaler Abriss in der jetzigen Art und Weise, wie man arbeitet. Und so mussten wir halt auch die Mitarbeiter jetzt immer Step by Step heranführen. Also wir testen die Sachen so gesehen immer erst selbst aus. Wir gucken, wie sie funktionieren. Und dann machen wir auch immer mehrere Runden mit den Mitarbeitern, bis sie dann tatsächlich adaptieren. Also das ist bei uns halt auch ein Prozess, der stellenweise über mehrere Wochen geht. Also wir sind jetzt endlich mal so weit, dass bei jedem das Verständnis angekommen ist, wie wir denn nun endlich mal entwickeln sollen. Also man muss halt wirklich gucken, dass man jeden gleichermaßen mitnimmt. Und das ist halt eine unfassbare Schwierigkeit. Was halt, also wenn das bei uns ja schon ist, wir haben auch mitbekommen, wie das ein Unternehmen ist. Und da dauert es halt wirklich noch länger. Es ist noch tragender. Also es ist wirklich unfassbar anstrengend dahingehend.
Vor allem, du hast ja auch noch immer Menschen dabei, die sowas ja auch ein bisschen ablehnen, ne? Also das ist ja, das darf man ja auch nicht verkennen, aus was für Gründen auch immer die es gibt. Und die holst du dann umso schwieriger ab.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass halt eine Angst, also nicht nur eine Ablehnung, sondern auch eine Angst, vor allem halt jetzt in der Entwicklung, mit vertreten ist, dass man halt abgesetzt wird. Manche sind der einen Meinung und sagen, das wird nie passieren. Andere sind der Meinung, es kann passieren. Wir erreichen irgendwann diese sagenumwobene Singularität, dass sich KI-Modelle auch immer schneller weiterentwickeln. Aber das sehen wir auch in gewisser Art und Weise jetzt schon. Und dann wiederum in anderen Bereichen, also beispielsweise bei einem unserer Kunden, die haben halt N8N auch im Marketing entdeckt und irgendwie arbeitet die gesamte Marketingabteilung nur noch damit. Aber wenn man ehrlich ist, könnte man 80% der Arbeit komplett nur über deren N8N-Automation und Google Gemini abdecken. Ja, also man muss dann wirklich einen ganz schmalen Weg laufen, wie man auch mit den Menschen dafür nicht umgeht. Also sowohl aus unserer Position beziehungsweise auch für die Menschen, also als die es umsetzen und damit umgehen.
Ja, total. Und ein Vorteil ist sicherlich, dass ihr denn da ja offensichtlich ganz dicht an den Themen dran seid. Also ohne dem einen oder anderen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu nahe zu treten, aber gerade wenn das Verständnis noch nicht so da ist und wenn man vielleicht selbst dem Thema etwas fremder ist, ich glaube, häufig ist es ja so Inhaber geführt, man bringt eine gewisse Passion für ein Thema mit, sei es Marketing, Kreation, irgendwas, was so das Steckenpferd ist und irgendwann ist die Agentur drumherum entstanden, dann ist man vielleicht nicht automatisch auch der Techie und sagt, juhu, KI, da stürze ich mich voll rein, sondern irgendwie dämmert einem das, man hört es überall, man muss das irgendwie tun und möchte es gerne ins Team geben und sagen, irgendwer soll es machen und von da wird es dann schon und alle werden effizienter und wir sparen irgendwie Geld. Habt ihr da ganz konkret denn irgendwie Maßnahmen oder wie macht ihr das? Habt ihr so Knowledge-Sharing-Runden oder welche Werkzeuge nutzt ihr tatsächlich, um das dann auch in die Breite zu tragen?
Intern meinst du jetzt bei uns? Oder ja. Wir machen regelmäßig Meetings, also wo wir mit den Kollegen eben die Sachen, die wir eben schon gut durchgetestet haben und wo wir sagen, okay, das nehmen wir mit auf in unsere tägliche Arbeit, dass wir sie da eben einführen und ihnen das, ne, das erste Mal so den Kontakt erleichtern, indem dass sie dann eben auch Fragen stellen können und wir dann auch auf alles eingehen können. Und sonst ist es halt auch selber ein bisschen, also man erwartet ja dann auch eine gewisse Eigenverantwortung. Person, dass sie sich dann selber danach mit auseinandersetzt, wenn sie Probleme hat, dass sie auf uns zukommt. Das ist dann auch immer offen kommuniziert bei uns. Das ist natürlich immer, wenn es ein Thema gibt, das dann auch natürlich dann jederzeit gefragt werden kann. Deswegen, das ist so eigentlich so, wie wir vorgehen, ne?
Uns gab es ja auch eine ganze Zeit lang ein fucking Friday. Ich hoffe, ja. Das darf man sagen in dem Podcast.
Schon.
Und am Fucking Friday, da war es eigentlich immer die Aufgabe, dass zwei Personen bei uns irgendeine Neuerung vorstellen sollten. Sei das entweder ein internes Feature, was sie irgendwo gebaut haben, wo sie mega stolz drauf waren. Sei das jetzt irgendwas Neues in den Nachrichten, was halt irgendwie eine Kontroverse ist. Sei das jetzt irgendwie ein neues, cooles KI-Modell, was sie selbst ausgetestet haben und probiert haben. Und dann sollten sie halt da ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und so sind wir halt in den Austausch gegangen. Also sozusagen, dass man die Mitarbeiter auch direkt dazu lenkt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
Ja, total gut. Von solchen quasi Formaten habe ich auch schon gehört. Und ich glaube, Begriff, der da gerne genannt wird, ist Lead by Example. Also irgendwie Vorbild sein, Erkenntnisse teilen. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da ging es auch ganz stark darum. Also da war sogar der Geschäftsführer selbst auch, der irgendwie sagte, er hätte an dem Tag noch einen KI-gestützten Workflow für eine Forecasting-Sache aufgesetzt. Und teilen, den Leuten Einblick geben, so einen Blick über die Schulter gewähren, im Sinne von, schau mal, was ich gemacht habe, dass Leute verstehen, hey, das kann ich irgendwie vielleicht auch auf meinen Use Case übertragen und kriegen Inspiration. Für mich persönlich, glaube ich, steckt da ganz viel Fantasie mit drin. Fantasie von Dingen zu Dingen, die es halt bis dato so noch nicht gibt. Transferwissen und Transferleistung zu machen, da kann das auf die Weise funktionieren, das kann ich für meinen Use Case irgendwie umbiegen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt darin. Dem Ganzen schwingt ja immer mit Effizienzverbesserung, auch Askensio, bei Askensio ist das Thema Margenthema irgendwie. Also wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich irgendwie auch noch irgendwie Gewinn übrig habe, wenn auch Preise im Außenverhältnis zu Kunden jetzt nicht gerade gesteigert werden, sondern eher die Frage ist, können wir Preise nicht sogar senken und im Internen muss man dann die Marge irgendwie retten? Habt ihr Mittel und Wege und wenn welche, um für euch auch bewertbar zu machen, wie gut das funktioniert? Also habt ihr Kennzahlen, habt ihr Dashboards? Wie versucht ihr selbst zu ermitteln, was es euch faktisch gespart hat und gebracht hat, die Maßnahmen, die ihr schon habt, um zu merken, ihr seid auf dem richtigen Pfad?
Grundsätzlich ist es ja immer die BWA für uns, die dann entscheidend ist, die wir uns da auch anschauen. Und da kannst du schon erkennen, was wir im Endeffekt, vielleicht muss man so anfangen, was wir halt geschafft haben, grundsätzlich sagt man ja über die Agenturbranche, dass die halt recht volatil ist, auch was Projekte angeht. Ne? Also wir reden jetzt auch über Agenturen, die halt auch sehr projektbezogen arbeiten. Und da, glaube ich, hat's, würde ich mal sagen, Kevin, mehr Stabilität gebracht, weil einfach diese unvorhergesehenen Problemthemen, die es früher gab in Projekten, jetzt auch so nicht mehr in der Form gibt. Weil es eben doch dadurch, dass du halt eine Maschine arbeitet, fehlerfreier, das muss man grundsätzlich sagen. Das heißt, alles, was im Endeffekt dann auch, das heißt nicht, dass nicht Fehler passieren, aber das heißt, dass wir im Endeffekt, dass die Unterstützung, die wir über KI bekommen, dass das halt schon so ein großer Mehrwert ist, dass man dadurch halt im Endeffekt auch viel mehr Planungssicherheit bekommt, weil du weißt, es kann fertig werden und es kann fertig sein. Und dementsprechend können wir eben dadurch einfach besser planen und effizienter sein und dadurch eben auch dann eben nicht dieses volatile Agenturverhältnis haben, sage ich mal betriebswirtschaftlich gesehen, sondern ein sehr, sehr stabiles, ausgeglichenes Verhältnis.
Das ist ein guter Stichpunkt und bringt mich so ein bisschen einmal noch zum Titel. Also da war die Idee vom Dienstleister ein autonomes Produkt, also so produktartige Services. Ich glaube, die spielen im Zweifel da ja auch rein. Also wenn man so auf der einen Seite das Projektgeschäft hat, dann hat man irgendwie eine Zeit, die ist sehr intensiv. Da müssen möglicherweise Überstunden geschrubbt werden, weil alles vielleicht auf ein Go-Live hingearbeitet wird. Und danach ist sozusagen, fällt die Belastung wieder ab. Die Ressourcen sind nicht mehr benötigt. Und dann ist wieder Durststrecke bis zum nächsten Projekt, so im Extremfalle. Und jetzt die Idee, produktartige Services zu haben, die würden dann ja genau auch in diese Rechnung mit reinschlagen. Das heißt, irgendwie eine gewisse Kontinuität, Services bereitstellen. Das heißt, entwickelt ihr euch dann, mal ganz offen gefragt, dann auch ein bisschen in Richtung eines Tool-Anbieters, wenn ihr Infrastrukturthemen dann anbietet direkt?
Ja, weil grundsätzlich besteht ja auch die Infrastruktur aus Tools. Also jetzt zum Beispiel ganz unabhängig der kompletten Infrastruktur haben wir zum Beispiel einen Scraper, der sehr eine sehr breite Abdeckung hat, was das Scraping angeht. Also wer sich mit Scraping auskennt, weiß, dass das eben nicht so leicht ist. Kann Kevin auch, glaube ich, besser erklären, weil sich halt einfach, weil jede Seite anders ist, weil jede Plattform anders ist. Und dementsprechend ist es dann doch eine sehr komplexe Sache in sich. Genau, und ja, ich glaube, man entwickelt sich zum einen zum Tool-Anbieter, wenn nicht eben zum Plattform- oder eben Infrastrukturanbieter. Und ich glaube eben, dass man da auch viel stärker eben jetzt differenziert zwischen dem einen Teil Beratung und die Realisierung. Also das sind eben die zwei Blöcke in der Realisierung, wo auch schon konzeptionelle Teile drinstecken. Genau. Und das, was eben dadurch kommt, und das hast du ja gerade gesagt, Arne, diese produktisierten Dienstleistungen. Das heißt, wir können jetzt eben auch zum Beispiel sehr genau sagen, was das Setup kostet. Wir können sehr genau sagen, was bestimmte, ich sag jetzt mal, Standardintegrationen oder so kosten. Ab dem Zeitpunkt, wenn es sehr individuell wird, auch da kann man es besser absehen. Aber dann hast du natürlich auch dort möglicherweise umso größer die Aufgaben, umso komplexer, umso schwieriger wird es dann natürlich auch mit KI-gestützten Prozessen.
Mhm. Das heißt, kann ich mir in der Zukunft sowas vorstellen, wie ihr bietet eine Art, ja, wie so eine Art Online-Shop an. Ich als Kunde klicke mir im Prinzip meine Themen irgendwie zusammen, gehe zum Checkout, bezahle es, weil es im Prinzip schon in der Theorie für gewisse Teilbereiche fast automatisiert dann geliefert werden kann, wie so ein Self-Service.
Genau. Das ja, Kevin?
Also, ich wollte sagen, also weil genau das, daran bauen wir eigentlich in diesem Moment gerade. Was auch zeitnah halt live geschalten werden soll, sozusagen, dass man sich halt schon seine Plugins mit aussuchen kann, man kann sich die Plattform aussuchen, man kann sich Features aussuchen, man kann sich Design aussuchen, das zu einem recht schmalen Preis. Man klickt sich eben alles zusammen, unsere Systeme generieren, bauen das, auch in der Art mit den fertigen Lösungen, die wir schon haben, und man hat seinen fertigen Shop. Mhm. Relativ simpel, straightforward.
Das heißt, dann blickt ihr am Ende auf drei, jetzt aus der Revenue-Sicht, dann sind da drei Ströme. Ihr habt also irgendwie weiterhin eine Art von strategisches Beratungsgeschäft. Ihr habt im Prinzip dann auch Unterstützung bei Integration, also auch als Integrationspartner. Aber dann kommt neu im Prinzip eben dieser Strang der SaaS- oder Plattformlösung hinzu, so fast wie im Sales-Service.
Genau. Genau. Das ist eigentlich so auch das Ziel, dass du im Endeffekt sagst, okay, ich will die Infrastruktur nutzen, außer du sagst, ich möchte jetzt nur einen Scraper nutzen oder nur das Online-Marketing-Tool. Aber du sagst, du willst die ganze Infrastruktur nutzen, dann kannst du als Shopbetreiber im Endeffekt dir wirklich deine ganze Infrastruktur einmal komplett aufsetzen lassen und hast dann auch ein Scraping dabei, ein dynamisches Pricing. Du hast eine komplette Kontrolle über deine ganzen SEO-Geo-Sachen, Google Ads, Social Media. So, das ist, also du hast im Endeffekt, du würdest im Endeffekt als Händler deine komplette Infrastruktur haben. Genauso aber wie du zum Beispiel als Agentur oder eben als IT-Abteilung deine ganze Infrastruktur haben kannst und sagen kannst, weil du kannst sehr viel mehr damit als nur für den Händler. Ich sage immer, dieses eine System oder dieses eine Projekt. Deswegen ist es auch so gut geeignet für Abteilungen in der IT oder eben auch Agenturen, weil es halt eben auch darauf auf Multitenant ausgelegt ist, dass du halt eben mehrere Benutzer haben kannst und dementsprechend dann auch das Ganze verwalten kannst, aus einer Superadmin-Ebene natürlich. Und dementsprechend, genau. Und da ist natürlich das Ziel, der Kunde kippt seine Aufgabe rein und egal was es ist, sagt man jetzt so, aber wenn es sich in diesem Spektrum bewegt, dann sollte dann am Ende auch eben dann ein fertiges Produkt rauskommen.
Ja. Und jetzt einmal so rausgezoomt aus dem Blick der allgemeinen Agenturlandschaft. Ist das jetzt etwas, was ihr anderen Agenturinhabern, also wer jetzt uns hier zuhört, ist das eine Sache, wo jede sich das mal hinterfragen sollte, ob das ein gangbarer Weg ist? Also für wen ist das möglicherweise geeignet? Würdet ihr jetzt aus dem Weg, den ihr jetzt schon gegangen seid und den ihr noch vor euch habt, sagen, das ist eigentlich ein machbarer Weg und das ist jetzt so das Modell, was auch für andere passt? Oder habt ihr jetzt schon festgestellt, für was es möglicherweise auch nicht funktioniert? Also Agenturen ist ja ein weiter Begriff von Werbung, Performance Marketing, E-Commerce, was auch immer. Also habt ihr schon Stellen festgestellt, wo ihr sagt, also da klappt's nicht so gut, da haltet ihr es für weniger geeignet und gibt's eben, gut, im Technischen ist, liegt es vielleicht näher, aber wie sind da so die Erfahrungen, wo es vielleicht auch weniger gut klappt?
Schwierig. Also, wir können ja nur in unserem Spektrum arbeiten, beziehungsweise beziehungsweise mit Erfahrungen umgehen, die wir in unserem Spektrum gesammelt haben, was ja im Endeffekt dann die Programmierung ist, was Marketing ist. Und eigentlich in jedem Bereich können wir sagen, wenn man sich damit auskennt und weiß, was man machen möchte und was das Ziel ist, kann man auch darüber eine Lösung finden und es passend umsetzen. Die Frage ist halt, wie lang der Weg ist, wie komplex das Ziel ist und welche Hürden und Hindernisse man auf sich nehmen möchte und welche Kapazitäten man hat. Also sowohl zeitlich als auch dann eben finanziell, um das zu tackeln. Weil im Endeffekt muss man wirklich sagen, heutzutage unter dem Kontext, wer kreativ ist, bei Arndt hattest du erst so ein kleines Statement gegeben. Heute zählt es eigentlich wirklich nur noch darum, kreativ zu sein und Transferwissen aufzubauen und eben verschiedene Prozesse miteinander zu kombinieren. Und dann ist es wirklich noch eine Frage der Zeit und des Geldes, was man darauf wirft auf das Problem, um es letztendlich zu lösen. Also anders ist es eigentlich heute, zumindest in meinen Augen nicht mehr.
Und bekanntermaßen, da ist ein so doller Wandel und ihr habt selbst schon beschrieben, ich glaube, da war mal der Hinweis, so ein chinesisches Modell, weil günstiger und so weiter. Wie agnostisch geht ihr da vor? Wie stellt ihr auch sicher, dass ihr jetzt nicht eine Abhängigkeit habt? Weil ich glaube, das ist so das große Thema. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da sagte ein IT-Verantwortlicher in einer Agentur, also er wischte sich so imaginär den Schweiß von der Stirn und sagte, so, jetzt haben alle ChatGPT Premium bekommen, nun muss doch gut sein. Und sah sich halt der Herausforderung gegenüber, dass es noch lange nicht gut ist und dass dann nach dem Nächsten und dem Nächsten gefragt wird. Und er dachte halt oder hatte so die Haltung, es muss doch jetzt gut sein, jetzt haben sie doch ihr Tool irgendwie. Also welche Dinge unternehmt ihr und wie stellt ihr sicher, ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber wie stellt ihr sicher, dass ihr im Prinzip eine Abstraktionsschicht habt, dass es eigentlich egal ist, welches Large Language Model und sei es auch lokal selber betrieben oder so andockt irgendwie? Wie geht ihr damit um, um da flexibel zu bleiben?
Also da kann man ja mal Werbung machen, weil die Software, die ist echt gut. Gibt's bei GitHub ein Open Repo, das heißt Open Router. OpenRouter verlangt zwar einen kleinen Aufschlag, aber da hast du im Endeffekt alle KI-Modelle ohnehin schon drin. Einziger Unterschied ist halt, also sowohl wenn man beispielsweise über dieses allgemeine ChatGPT spricht oder Anthropic, du hast irgendwo eine Workbench, du hast ein Webinterface und kannst dann halt reinprompten, kriegst eine Antwort. Im Endeffekt funktioniert das ja auch über die API. Vielleicht sind die Kosten ein bisschen geringer in den Plänen, die man sich dort bucht. Aber wenn man halt irgendeine Art Software verwendet, die das API-Key-Management übernimmt und dann ein Custom Frontend baut, wo genau diese Funktionalitäten wiedergespiegelt werden, wo es auch Open Source Optionen schon gibt, wo man auch lokale interne LLMs anschließen kann, hat man kein Vendor Login mehr und im Endeffekt kann man wirklich zwischen allen Modellen, die der Markt bietet, plus jegliches Self-Hosted, Olama oder Llama CPP oder was auch immer für Modelle, da kann man einfach ganz flexibel durchswitchen, wie man es eben braucht oder wie der Kunde das braucht, wie der Mitarbeiter das braucht. Und so bauen wir eben unsere Infrastruktur auch auf, weil das ist halt das größte Risiko. Wenn man halt nur mit einem KI-Anbieter arbeitet, erstmal weiß man nie, wo die Daten sind. Also ganz egal, welcher Anbieter es natürlich ist. Da darf man keinen außen vor nehmen, es sei denn, man hat halt ein Self-Hosted-Modell. Oder beziehungsweise auch, wie sich die Modelle weiterentwickeln oder auch, wie sich die Kosten verändern. Da gab es auch eine ganz große Kontroverse mit Copilot zum Beispiel, jetzt Anfang des Monats.
Und jetzt nochmal quasi auch so aus der Zuschauer-Zuhörenden-Sicht irgendwie. Gesetzten Fall ist, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin steht eben vor der Entscheidung, okay, wir wollen das auch. Ihr sagtet eingangs, sind schon zu spät. Das ist jetzt halt schwer gesagt, weil es ist ja nun, wie es ist. Und wenn man noch nicht gestartet ist und noch diese Erfahrung nicht gesammelt hat, ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen? Aus so eurer Erfahrung, gibt es Dinge, die ihr möglicherweise auch hättet euch sparen können, sparen wollen, wo ihr sagt, also den Weg, den kann man sich schenken, man geht direkt lieber links statt rechts rum, da geht's schneller voran. Gibt es da so Hacks, wo ihr sagt, oh, wenn euch das, wenn ihr das gewusst hättet, dann hättet ihr da, wärt ihr schneller vorangekommen? Also was kann man denen mitgeben, die sagen, okay, wir müssen jetzt schnell aufholen? Wo starten die am besten?
Grundsätzlich nicht so gemeint, dass sie jetzt natürlich den Zug verpasst haben, aber natürlich würde man in einer idealen Welt, wo man sagt, okay, man hat jetzt die Entwicklung gesehen, würde man sagen, okay, man hätte ein bisschen früher anfangen sollen, sich da zu schulen, mit auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich ist es nie zu spät. Ne? Es ist ja immer so im Leben. Es ist für nie was, nie, also es, glaube ich, ist für nichts irgendwie zu spät. Und dementsprechend, ja.
Vielleicht zu den Sachen, was man hätte lernen können oder was man lernen sollte, in meinen Augen, oder beziehungsweise wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, es gibt so viele Applikationen, so viele Tools, die tatsächlich sinnvoll sind da draußen auf dem Markt. Und wenn man sagt, man möchte die nachbauen, dann lieber nicht machen, lieber das Tool tatsächlich verwenden und dann nur die eigenen Probleme probieren zu lösen, die wirklich intern auftreten. Also heißt, lieber diese ganzen Low-Hanging-Fruits probieren einzusammeln, weil dafür gibt es unfassbar viele Applikationen. Siehe N8N, siehe, heutzutage kann man ja auch recht schnell selbst eine kleine Plattform aufbauen, die ein ganz spezifisches Problem löst und dann dort immer nur rankapseln und ranstöpseln. Wichtig ist halt, dass man nicht blind links irgendwas verwendet, sondern sich wirklich damit auseinandersetzt. Und das war, glaube ich, auch in unserer Welt ganz zum Anfang ein kleines Problem, weil halt da auch, wo wir mit angefangen haben, ging es ja im Endeffekt los. Was gab es dort für Tools, was gab es dort für Frameworks, die man wirklich benutzen kann, die sinnvoll sind? Das hat sich jetzt über diese Zeit so rauskristallisiert, was man wirklich benutzen sollte und was nicht. Deswegen lieber auf die Big Player setzen, wie man halt auch in der IT eigentlich sagt, das, was vielleicht schon seit 20 Jahren existiert, kann gut sein. Muss aber nicht. Heißt, seine eigene Recherche natürlich betreiben in der Art. Aber ich denke, jetzt ist es halt definitiv einfacher, als es noch vor 3-4 Jahren war, damit anzufangen. Und man kann natürlich auch diesen Rückstand, den man jetzt hat, noch schneller aufholen aufgrund dessen, weil diese ganzen Umgebungsvariablen viel besser positioniert sind, als sie es noch vor 3-4 Jahren waren.
Ich wollte gerade sagen, gibt's ja auch diese Philosophie, es gibt halt die Early Mover, die Early Adapter, die halt auch immer strugglen. Die haben halt keine, also das sind die sich noch mit der Machete durch den Busch schlagen. Das sind die ersten Trampelpfade anlegen, vielleicht auch mal wieder zurückgehen und den nächsten Weg irgendwie ausprobieren. Und wenn man jetzt nicht auf der, auch anderes Bild, nicht auf der ersten Welle reitet, die nächste Welle kommt bestimmt und man kann vielleicht dann profitieren von denen, die schon da sind. Tutorials noch und nöcher und es gibt kaum ein Thema, was jetzt nicht schon besprochen ist, wie ich mir dieses oder jenes Setup beispielsweise irgendwie mache. Von daher ist es ja, glaube ich, genau richtig. Also man kann auch als Zweitmover sozusagen, als Second-Mover, was auch immer, immer noch schnell aufschließen, indem man eben einfach lernt und sich einfach ergebnisoffen schon mal mit dem auseinandersetzt, was schon da ist.
Genau.
Ja.
Solange man moven will.
Entschuldigung nochmal bitte.
Solange man moven will.
Ja, also ich wollte gerade sagen, nichts umsonst hat Ascensio dieses Adaptive im Claim sozusagen. Also ich glaube, um Anpassungsfähigkeit geht das in jedem Fall. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit der Stunde. Ich glaube, und das ist nicht nur für Agenturen, glaube ich, für alle Unternehmen. Wer also da diese Anpassungsfähigkeit irgendwie ad acta legt und sagt, wir können hier verharren und wir warten mal, das ist wahrscheinlich in jedem Fall eine schlechte Idee. Mit dem Blick auf die Zeit, wir kommen schon zum Ende. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure offenen Insights irgendwie. Wie immer gibt es unter dieser Folge entsprechend unten die sogenannten Shownotes. Da sind LinkedIn-Profile, aber auch weitere Links von Kevin und Philipp. Wer also da nochmal direkt in den Kontakt treten möchte, hat da auf jeden Fall die Gelegenheit. Ansonsten findet ihr diese Folge bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts und auch generell überall, wo es Podcasts gibt. Vielen lieben Dank, hat mich gefreut, mit euch zu sprechen. Tschüss.
Danke.
Tschüss.